Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Das nächste große Sporthighlight im Sommer steht an mit den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest, die an diesem Wochenende losgegangen sind. Ansonsten, ja, ist auch endlich der Start der Bundesliga im Fußball vollzogen und am kommenden Wochenende steigt auch die Handball-Bundesliga wieder ein. Das alles und noch viel mehr in der 178. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast, und damit einen wunderbaren Sonntagabend. David, hi.
Ja, Benni, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir 4 Folgen innerhalb einer Woche aufnehmen, wenn du es ganz streng siehst. Mhm. Nachdem wir in der Woche unter anderem ja nicht nur den Wochenrückblick aufgenommen haben, sondern auch eine Fußball-Bundesliga-Vorschau und ein besonders tolles Interview mit Katharina Kleinfeld aufgenommen haben, hört da gerne nochmal rein oder guckt bei YouTube rein. Es ist heute schon am Sonntagabend ausnahmsweise die 4. Aufnahme dieser Woche und wir haben natürlich auch heute wieder im Wochenrückblick eine ganze Menge an Themen für euch aufbereitet. Viele Kurznews aus ganz verschiedenen Sportarten, Schwimmen, Triathlon, Wintersport tatsächlich, das darf bei uns im Sommer ja auch nicht fehlen. Wir geben euch ein Update, wie es bei der Hockey-Europameisterschaft und bei der Volleyball-Europameisterschaft aus deutscher Sicht so läuft, unter anderem ja auch auf deutschem Boden stattfinden. Benny wird uns gleich ein Tennis-Update geben, was da so mit Sascha Zverev los ist. Dann haben wir noch unter anderem die Leichtathletik-Weltmeisterschaften natürlich auf dem Programm, ebenso wie Neuigkeiten aus Darts und Snooker. Wir haben Radsport auf dem Programm, wir haben Motorsport auf dem Programm, wir haben Basketball auf dem Programm. Da sieht es für die deutsche Mannschaft im Hinblick auf die WM ganz gut aus und am Ende natürlich auch eine kleine Vorschau auf die Handball-Bundesliga-Saison und den Fußball mit Frauen-WM-Finale, mit Bundesliga-Start und allem drum und dran und ein pickepackevolles Programm für heute. Und wir starten ein mit unseren Kurzmeldungen, Benni, und die geht zuerst in den Bereich des Schwimmens heute.
Ja, und da gibt es tatsächlich eine neue Kategorie, die eingeführt wird, denn die offene Kategorie soll eine Extradisziplin oder eine Möglichkeit sein, dass auch Transgender Profis sich im Schwimmen untereinander messen können. Da gab es natürlich auch viel Kritik, unter anderem auch vom Schwulen- und Lesbenverband, dass das in gewisser Weise der Inklusion entgegenarbeitet und das Feld natürlich in gewisser Weise auch noch mehr auseinanderzerrt. Und wenn man dann natürlich schaut, wie viele trans Personen im Leistungssport im Schwimmen sind, wird man auch wahrscheinlich nicht auf so eine große Anzahl kommen, oder?
Genau, also lesbische hast du deswegen angesprochen, weil sich unter anderem der Lesben- und Schwulenverband dagegen geäußert hat. Unter anderem eine Stimme, Mara Geri, die aus dem Bundesvorstand, hat auch gesagt, uns verwundert ist, dass die Schaffung einer Sonderkategorie als Inklusionserfolg verkauft wird. Also das ist natürlich schon ein bemerkenswerter Schritt, den wir auf jeden Fall weiter beobachten. Und das ist natürlich ein Phänomen, mit dem alle Sportarten zu kämpfen haben. Und im Schwimmen wird jetzt eben mit dem Weltcup in Berlin, da wird das jetzt das erste Mal so angewandt, ist sicherlich weiter zu beobachten. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die jetzt nicht von heute auf morgen auf jeden Fall mal so feststeht und dass man da auch nichts mehr gegen sagen kann.
Ja, ganz genau. Also wieder etwas, was man natürlich in der Praxis erstmal abwarten muss. Ich bin gespannt, wie viele beim ersten Wettbewerb sich anmelden und wie es angenommen wird. Und dann wird man, glaube ich, erst urteilen können. Ich glaube, von außen ist das jetzt auch in unserer Lage natürlich besonders schwer.
Ja, genau. Kleiner Funfact am Rande, der gar nicht mal so funmäßig ist. Die Schwimmweltmeisterschaften 2024 finden in, richtig, Katar statt. Viel Spaß dabei. das nur am Rande. Die U19-Weltmeisterschaften im Handball sind auch gerade. Unter anderem in Kroatien ist aktuell eine jugendliche Mannschaft von Burundi größtenteils verschwunden worden. Es wird davon ausgegangen, dass viele junge Sportler da auf dem Weg sind, sich anderweitig in Europa Asyl zu verschaffen. Das ist natürlich gerade für Burundi eines der der ärmsten Länder der Welt. Auch hier natürlich wieder ein sportpolitischer Newspunkt an der Stelle. Das muss man an dieser Stelle auch einfach erwähnen. Burundi ist laut verschiedenen Statistiken mit das ärmste Land der Welt. Und wenn da Leute in bestimmten Situationen, um dann doch mal in anderen Ländern zu sein, diese Situation dann ausnutzen, so sieht es zumindest Stand jetzt aus, kann man das irgendwie nachvollziehen. Und natürlich schon schockierend, solche Meldungen zu lesen, dass da von gefühlt so, keine Ahnung, 13 Leuten dann 10 nicht mehr auf ihren Hotelzimmern auffindbar sind.
Absolut, Wahnsinn. Also das ist eine Schlagzeile, die wirklich tief reingeht. Natürlich denkt man dann im ersten Moment, ist es in gewisser Weise auch so eine Flucht, die vielleicht im Vorhinein geplant wurde. Am Ende ist man, glaube ich, gespannt, ob die Personen dann nochmal auftauchen oder ob sie jetzt wirklich tatsächlich endgültig verschwunden sind.
Ja, genau, Benni. Also ich denke, das ist am Ende auch einfach eine Sache, bei der wir jetzt weiter dranbleiben werden. Falls wir dazu nochmal was finden, halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden. Und dann darfst du mit einer Sache weitermachen, die wir auch schon angesprochen haben, und zwar mit dreckigem Wasser in der französischen Hauptstadt. Mit gutem deutschen Ende an diesem Wochenende, das muss man dazu sagen.
Ja, genau. Also wir haben schon vor der Folge gewitzelt, dass aus dem Triathlon mal spontan ein Biathlon geworden ist. Denn da schwimmen viel, genau, wie du schon sagtest, Stichwort dreckiges Wasser aus. Deswegen gab es bei dem Testwettkampf der Triathleten natürlich wieder Mixed Relay Wettbewerb im Rahmen des Olympischen Testevents in Paris eben tatsächlich nur diese beiden Disziplinen, die im Triathlon im Vermeintlichen vorkamen. Am Ende aber wieder durchaus erfolgreich für das deutsche Mixed Relay Team, was wieder gewinnen konnte. Das Team um Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Jonas Schomburg und Laura Lindemann gewann ja auch schon die Weltmeisterschaft in diesem Jahr in Hamburg, haben wir ja auch im Juli darüber berichtet. Und natürlich sehr, sehr toll, dass das im Jahr vor Olympia doch schon so gut aussieht im Triathlon aus deutscher Sicht.
Genau, dann haben wir noch eine kleine Meldung aus dem Motorsport, bevor wir gleich in den Wintersport kommen. Kleiner Tipp am Rande, Formel 1 macht gerade Sommerpause, guckt doch mal in die DTM rein. Das ist tatsächlich auch, was die TV-Quoten anbelangt, im Moment so auf einem ganz guten grünen Ast, bewegt sich nach oben, auch Social-Media-Arbeit macht das Team um Rande ganz gut. Ich glaube, das darf man an dieser Stelle mal loswerden. Und vor allem ist es bis heute so gewesen, dass in allen bisherigen DTM-Saisonrennen immer unterschiedliche Sieger ganz oben auf dem Podest standen und unter anderem an diesem Wochenende auch ein alter Bekannter mal wieder ein Rennen gewinnen durfte. Diesmal in der DTM, sein erster DTM-Sieg für den Ex-Formel-1-Fahrer Jack Aitken. Also das vielleicht nochmal eine ganz lohnenswerte Sache, bevor die Formel 1 ja dann auch wieder losgeht, im Motorsport sich nochmal ein bisschen breiter aufzustellen. Ziemlich breit aufgestellt war auch Alexis Pontereau, um mal wieder eine Überleitung zu bringen, Benni. Der hat nämlich angekündigt, dass er bald kein Slalom mehr fahren wird und sich stattdessen mehr so auf die Speed-Disziplinen konzentrieren wird. Aber aus meinem Kopf kriegt man das nicht raus. Alexis Pontereau ist für mich ein Slalomfahrer.
Ja, absolut. Also da hat er natürlich auch seine großen Erfolge feiern können. Dementsprechend, ja, ein interessanter Schritt und ich bin gespannt, wie das dann auf der Strecke aussieht, auf der Piste. Ich meine, er ist jetzt in einem Alter mit 32. Da jetzt diesen Schritt zu gehen, ist ein interessanter Schritt, den ich noch nicht anders kommentieren kann. Aber da bleiben wir natürlich auf dem Laufenden.
Genau, da ändert sich natürlich der Weltcup-Kalender, gerade wenn man sich ein bisschen drauf konzentriert. Riesenslalom bleibt dabei, da werden wir natürlich auch ein Auge drauf haben, wie er sich da im nächsten Winter schlägt. Eine traurige Meldung kam auch noch aus dem Skispringen. Ljubno, Slowenien, traditioneller Austragungsort unter anderem des Damen-Weltcups im Skispringen im Winter, ist schwer von den Unwettern in den Alpen in den letzten Wochen betroffen gewesen. Da ist unter anderem der Auslauf lange unter Wasser gewesen und zwar nicht so planmäßig, wie das in Lahti mit dem Schwimmbad immer der Fall ist, sondern wirklich auf verheerende Art und Weise. Viel freiwillige Arbeit wird da benötigt und auch da werden gerne Spenden angenommen, um das Ganze wieder herzurichten. Das ist auf jeden Fall auch wichtig für das slowenische und internationale Skispringen auf jeden Fall und gerade für die Damen, die ja sowieso immer darum kämpfen. Wenn das jetzt irgendwie im Oktober passiert wäre, ich glaube, das Wochenende wäre gestrichen worden und da hätte man keinen Ersatz mehr gefunden. Deswegen richtet das schön wieder her und dafür gerne spenden.
Ja, ganz genau. Also gerade Stichwort Neujahrspringen und diese kleine Silvestertournee, die es ja für die Damen gab, da war ja Ljubno auch ein Teil von. Bekam ja Ljubno nach ein paar Jahren doch dann auch wieder eine neue Bedeutung in gewisser Weise durch dieses Event für die Damen. Jetzt fällt's raus und jetzt mal natürlich generell gespannt, was sich da die FIS ausdenkt.
Also, ja, wir hoffen mal, es bleibt noch drin, aber wie gesagt, mal gucken, wie es da aussieht. Ja, Daumen drücken auf jeden Fall. Dann Daumen drücken, Hockey und Volleyball, Europameisterschaft auf deutschem Boden, wo die Volleyball-EM ausgetragen wird, das könnt ihr euch in der letzten Folge anhören. 4 europäische Länder sind wieder einmal daran beteiligt. Beim Hockey ist es einfacher, das findet nur in Mönchengladbach statt, deswegen können wir damit gleich einsteigen, wie es bei den Herren und den Damen losging. Ich sag mal so, bei den Damen ein bisschen erfolgreicher als bei den Herren, Benni.
Ja, also die Frauen haben ja auch schon 2 Spiele hinter sich gebracht. Bisher kein Gegentor und 2 deutliche Siege. 4:0 gegen Schottland und 5:0 gegen England. Ja, bei den deutschen Herren sieht's noch ein bisschen gemischt aus. 3:3 ging jetzt zuletzt das Spiel gegen Wales aus. Also da bleiben sie auf jeden Fall noch ein bisschen offen und müssen dann natürlich noch zulegen. Gerade weil im Hockey ja auch im vergangenen Jahr eigentlich immer doch ein paar gute Erfolge auch gefeiert werden konnten, auch bei den Herren. Für die Damen sieht es sehr gut aus, für die Herren der Start ist gemacht, aber der große Sieg, der fehlt noch.
Genau, so sieht's aus. Und im Volleyball kann man es auch sagen, die Damen haben schon angefangen, die Herren kommen erst in der nächsten Woche dazu. Bisher auch ungeschlagen geblieben die deutschen Damen am Montagabend, also wenn ihr es hört, heute Abend wahrscheinlich gegen Schweden, Dienstag gegen Tschechien und Donnerstag gegen die Türkei, das also im Volleyball. Das Ganze könnt ihr Hockey entweder in den Mediatheken bei ARD und ZDF sehen, leider nicht im TV, da wird dann lieber eine Wiederholung von Soko Leipzig gezeigt, warum auch immer, das weiß niemand. Oder bei Sport Deutschland TV für Volleyball, Sport 1 ein bisschen beim Hockey mit dabei. Also da lohnt sich auf jeden Fall auch ein Blick und jetzt darf uns Benni Gerste gerne weiter updaten, wie es im Tennis so aussieht, denn da ist es bei Sky auch so, dass die jetzt vor den US Open ordentlich am Rotieren sind und ja, viele Turniere parallel laufen und unter anderem aus deutscher Sicht ja gar nicht so schlecht aufgestellt sind.
Nee, ganz genau. Ich meine, wir haben uns schon auch in diesem Jahr wieder sehr oft über Alexander Zverev und seine ja eher schwankende Form aufgeregt. Aber jetzt sah es tatsächlich mal echt nach richtig gutem Tennis aus und er konnte sich auch gegen große Namen nicht durchsetzen und konnte dann auch sogar den Joker doch durchaus ärgern im Halbfinale vom Masters in Cincinnati. Und am Ende war es, wie gesagt, im Halbfinale dann Schluss gegen, den Großmeister, gegen den Joker mit 6:7, 5:7, also 2 ja, durchkämpfte Sätze. Und trotzdem konnte er davor ja im Viertelfinale unter anderem eben Manarino deutlich schlagen, 6:2, 6:3 und in der dritten Runde so einen großen Namen wie Medvedev. Und da auch wirklich über 3 Sätze, 6:4, 5:7, 6:4. Das ist mal ein Zeichen, das ist eine Demonstration, dass er pünktlich jetzt zu den US Open auch wieder fit ist. Und das ist natürlich besonders schön zu sehen. Das Finale ist an diesem Zeitpunkt noch nicht ausgespielt, wird gerade gespielt. Da steht es gerade 2:2 im ersten Satz zwischen Alcaraz und Djokovic. Ein Finale, was wir, glaube ich, in diesem Jahr noch ein paar Mal sehen werden. Und was, glaube ich, generell so das Machtduell ist, was die Tenniswelt bei den Herren in der kommenden Zeit bewegen wird. Bei den Damen gewann Coco Gauff ihr erstes WTA 1000er Turnier. Schon ihr dritter Titel in diesem Jahr, das schaffte sie, glaube ich, letztes Jahr bereits. Und ja, auch sie ist dann natürlich eine der Mitfavoriten für die US Open. Auch da im Finale die Tschechin Karolina Muchová 6:3, 6:4 geschlagen. Also auch durchaus solide und souverän. Und damit geht es wieder einen Schritt näher auf das letzte große Turnier im Tenniskalender zu mit den US Open.
Genau, und wenn man schon dabei ist, irgendwie kurz nach 23 Uhr aufzunehmen, wie bei mir heute oder bei uns heute, weil Frankfurt gegen Darmstadt natürlich ein Bundesligaspiel ist, das man sich nicht entgehen lässt, dazu nachher mehr im Fußballteil, ist es trotzdem so, dass wir Live-Spiele haben während der Podcastaufnahme. Danke an die Zeitverschiebung an der Stelle. Und ihr habt auch eine kurze Zeitpause, denn jetzt folgt nämlich eine kurze Unterbrechung und dann geht es gleich weiter mit der Leichtathletik-WM, mit Darts und Snooker, mit Radsport, Basketball, Handball und natürlich nachher auch noch dem Fußball. Bis gleich.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit einem ersten kleinen Update von den Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Ich bin in der nächsten Woche leider unterwegs und es wird sich in den nächsten Wochen auch fortsetzen. Deswegen würde ich euch liebend gerne mit täglichen Sonderfolgen zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft ausstatten. Da ich allerdings weiß und aus persönlicher Berichterstattung mit Ralf Scholz in Kassel natürlich auch weiß, dass das ganze ARD-Team stellvertretend für alle, die dabei sind, ZDF überträgt ja auch Eurosport rund um die Uhr gefühlt, dass sie da Top-Berichterstattung machen, vorneweg auf jeden Fall dicke Empfehlung an die Zusammenfassung, die unter anderem die Sportschau liefert. Aus Budapest von dieser wunderbar errichteten Anlage, die da direkt am Donauufer entstanden ist, mit relativ gutem Nachnutzungskonzept, ist auch mal ein guter Punkt bei großen Sportveranstaltungen. Der Oberrang wird zurückgebaut und nachher ist das ein schönes Nachwuchsleistungszentrum auch für die gesamte ungarische Leichtathletik. Das vorneweg auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Zu den Rahmenbedingungen der Leichtathletik-Weltmeisterschaften haben wir im Vorfeld ja schon unter anderem über das Reglement gesprochen, beispielsweise die Vorqualifizierung bei den Mittelstreckenläufen, was bei World Athletics außerdem noch Neuigkeiten herumgekommen ist. Im Vorfeld der Weltmeisterschaft ist die Bestätigung von Sebastian Coe als Präsident des Weltverbandes, der ist wieder gewählt worden. Auch das ganz interessant, natürlich unter anderem, weil er sich ja gegen das IOC positioniert, was den Start von belarussischen und russischen Athleten anbetrifft. Also das ist schon auf jeden Fall sportpolitisch viel los und sportlich gesehen natürlich auch. Benny, wie sind deine ersten Eindrücke? Weiß nicht, was du schon mitbekommen hast, aber zumindest die Vorfreude ist auf jeden Fall da und die sportlichen Leistungen nach anfänglicher Regenunterbrechung ja dann doch noch angekommen, jetzt am Samstag und am Sonntag an den ersten beiden Wettkampftagen.
Ja, ganz genau. Also natürlich gab es auch die ersten Entscheidungen, unter anderem vielleicht sogar als die erste ganz große Entscheidung im Kugelstoßen. Mit Ryan Krauser konnte da ja sogar ein WM-Rekord gesetzt werden mit 23,51 Metern, glaube ich. Ansonsten habe ich, glaube ich, noch mitbekommen, dass Christopher Linke im 20-Kilometer-Gehen, was ich von einem Jahr oder so mal als 20-Meter-Gehen aus Versehen präsentiert habe, der wurde jedenfalls Fünfter. Auch das ist schon eine der Entscheidungen. Und sonst natürlich, es gab jetzt in den ersten Tagen auch viele Vorläufe und Qualifikationen. Ich glaube, die nächsten Abende werden doch dann auch noch ein Stückchen mehr spektakulär.
Ja, genau, das glaube ich auch. Christopher Linke übrigens hält sich da, also wir halten ihm die Daumen für die 35 Kilometer gehen. Es gibt ja keine 50 Kilometer mehr. Nach der Hitzeschlacht von Doha hat man das endgültig aus dem Wettkampfkalender verbannt und die 35 sind dann vielleicht auch vielleicht etwas attraktiver als die 50. Das hat sich in der Leichtathletik natürlich verändert. Ansonsten natürlich einiges schon passiert. Das 100-Meter-Finale haben wir heute schon gesehen. Noah Lyles mit 9,83 Sekunden. Der neue schnellste Mann der Welt, wie man ja so gerne tituliert. Interessant, Fred Curley ist der bisherige Titelverteidiger gewesen und ebenso wie der Olympiasieger Marcel Lamont-Jacobs aus Italien überraschend schon im Halbfinale ausgeschieden. Einziger deutscher Starter war Julian Wagner aus Erfurt, der ist nur ein bisschen in den Vorlauf gekommen. Silber geht übrigens an Botswana für Letsile Tebogo in 9,88 Sekunden und der Brite Charnel Hughes in 9,88 Sekunden. Ebenso mit der Bronzemedaille, also Silber für Botswana ist natürlich auch eine Sache, die man in nicht ganz so vielen Sportarten sieht, deswegen hier umso beachtenswerter. Von der Zeit war ich ein bisschen enttäuscht. Mal gucken, was Noah Lyles über die 200 Meter noch auf die Bahn zaubern kann, die ja eigentlich gar nicht mal so schlecht oder so langsam anscheinend macht. Mal gucken, was die Laufdisziplinen da hergeben in den nächsten Tagen. Bin ich gespannt. Bei Ryan Krauser hat es mit dem Weltrekord ja nicht geklappt, auch wenn er über einen Meter Vorsprung hat auf seine Konkurrenz, Benny. Ja. Was hat man noch? Siebenkampf. Katharina Johnson-Thompson, die mit dem schönsten Namen hat Gold geholt vor Anna Hall und Anouk Vetter im Siebenkampf. Sophie Weißenberg ist Siebte geworden. Caro Schäfer aus Nordhessen ist, glaube ich, nach dem ersten Tag ausgeschieden oder musste aufgeben, leider. Was hat man noch auf der Agenda? Über 80 Meter Wurf im Hammerwurf, und zwar von allen drei, die auf dem Podest standen. Ethan Katzbeck ist der neue Hammerwurf-Weltmeister. Allerdings die meiste Freude im Rund gab es dann für den Bronzemedaillengewinner, denn Bernd Szalasz aus Ungarn holte Bronze mit 80,82 Meter und sorgte da für Jubelstürme. 7,14 Meter, das ist die neue Weltjahresbestleistung im Weitsprung, und geht an Ivana Vuleta aus Serbien, die Gold im Weitsprung holt. Malaika Mihambo ja verletzungsbedingt nicht dabei. Dann hatten wir schon 10.000 Meter, wir hatten 100 Meter Halbfinale, Gina Lückenkämper noch so ein bisschen Ja, mit angezogener Handbremse, da hoffen wir, dass es noch ein bisschen nach vorne geht. Tobi Pott hier steht übrigens auch als Reel auf unserem Instagram-Account zu sehen von den deutschen Meisterschaften in Kassel. Im Hochsprung-WM-Finale mit 2,28 Meter in der Quali. Ebenso lief es im Diskuswurf ganz gut für die deutschen Damen. 400 Hürden waren schon Vorläufe. Also es tut sich einiges auf und auf jeden Fall haben wir da die nächsten, ja dann noch sieben verbleibenden Wettkampftage noch ordentlich was zu gucken und zu berichten und melden uns ja dann spätestens nächste Woche mit dem Rundumfang. Fazit wieder.
Ja, ganz genau. Da kommt dann auf jeden Fall nochmal ganz viel breiter Stuff auf euch. Auch da werde ich natürlich dann wahrscheinlich entweder alleine aufnehmen oder ich finde tatsächlich noch einen Gast, während David in einer anderen Region dieser Welt weilt.
Nächste Woche kriegen wir es vielleicht noch hin, aber okay. Das müssen wir spontan entscheiden. Gucken wir mal, ob wir das am Dienstag genau. Und unterkriegen. Ansonsten, wie gesagt, ihr werdet rundum versorgt, da lassen wir uns für die nächsten Wochen was einfallen. Was auf jeden Fall bleiben wird, ist das Update aus Darts und Snooker und das bekommt ihr auch, wenn ich da bin. Bitteschön, Benni.
Danke, danke. Ja, also vielleicht gucken wir erst in den Snooker. Da steht ja, demnächst eines der ersten Ranking-Turniere in Nürnberg an mit dem European Masters. Das beginnt jetzt am 22., also in dieser Woche, in zwei Tagen. Und im Darts, auch da hält sich's in Grenzen und geht fix. Da war an diesem Wochenende die World Youth Championship, also die Jugend-WM für die Development Tour, wo sich die Top 64 des Rankings qualifizieren und sich dann noch über unter anderem die Tourcard-Holder, die unter 24 sind, qualifizieren, plus internationale Qualifier aus unter anderem Gibraltar, Indien, Brasilien und Co. Am Ende also 96 Teilnehmer und am Ende kann man, glaube ich, auch sagen, dass es ein Finale ist, was sich schon auch zeigte in der Order of Merit der Development Tour. Gian van Veen trifft auf Luke Littler. Littler immer noch 16 Jahre alt und wenn man sich die Averages ansieht, dann weiß man, auf welchem Level die aufstrebenden Spieler sind. Also im Halbfinale sind drei von vier Spielern mit einem Average über 100 zu sehen. Also Gian van Veen gewinnt mit einem 103er Average 6-5 gegen Wessel Niemann, der selber 102 spielt. Und Luke Littler spielt 102 gegen Sebastian Białecki, der Pole, der knapp 99 spielt, also auch an die 100 ran. Das zeigt eigentlich noch mal, so ein 100er Average, den können einige mittlerweile in der Spitze der Welt hinzaubern. Und ja. Genau, das große Finale, das wird dann im Rahmen meistens, ich glaube, des Grand Slams ausgetragen. Mit Fernsehübertragung, das ist auch immer eine tolle Sache, finde ich. Und ich glaube, das wird den anderen Spielen der Majors nichts nachliegen. Und auch da kann man sich, glaube ich, drauf freuen. Genau, ansonsten, das müsste es erstmal gewesen sein. Und auch da schauen wir dann bald wieder auf die Pro-Tour, wenn die auch wieder losgeht. Ich glaube, da müsste es in der kommenden Woche auch schon wieder losgehen.
Ja, genau, dann ist da volles Programm und gerade auch wieder mit unbekannteren Namen, die sich da auf der Tour beweisen. Das ist immer sicherlich eine Erwähnung wert und deswegen auch immer nach wie vor ein treuer Platzhalter in unserem Podcast-Format. Jetzt kommen wir zum Radsport. Da habt ihr einen wunderbaren Hinweis von uns in den vergangenen Wochen bekommen, dass ihr am Wochenende hautnah in Nordhessen bei uns Radsport live erleben könnt. Denn die Deutschland-Tour startet am Donnerstag, unter anderem mitorganisiert von Fabian Wegmann, der ja unter anderem die Tour de France als Co-Kommentator in der ARD mitbegleitet hat. Deswegen ist euch zumindest die Stimme und vielleicht auch das Bild schon mal bekannt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist immer eine ganz schöne aufstrebende Sache. Die Deutschlandtour wurde erst vor wenigen Jahren wiederbelebt und es ist schön, dass sie dieses Jahr vom Saarland eben über Nordhessen bis nach Bremen führt, von Donnerstag bis Sonntag, also mehrere Etappen. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen, falls ihr am Wochenende noch nichts vorhabt. Aus sportlicher Sicht kann man noch bemerken, dass Mats Pedersen eine sehr, sehr erfolgreiche Woche hatte. Ich denke, er bietet sich als Athlet der Woche an. Das können wir nachher mal für Instagram schon mal besprechen. Kommt dann in den nächsten Wochen auch noch. Ich weiß, da bin ich wieder so ein bisschen hinterher, denn der hat nicht nur die Cycle Classics gewonnen heute in Hamburg, das bedeutende Radrennen, wo er unter anderem immer Jedermann-Rennen ausgefahren oder ausgetragen werden, sondern er gewann auch die Dänemark-Rundfahrt. Nils Pollitt war jetzt heute in Hamburg nicht ganz so erfolgreich, der hat sich noch an einem Ausreißversuch versucht, allerdings dann 2 Kilometer vor Ziel haben es die Beine dann doch nicht mehr mitgemacht, deswegen Mats Pedersen mit 2 großen Siegen in dieser Woche und eine nicht so schöne Meldung haben wir auch noch vom Team Jumbo-Visma, denn der deutsche Michael Hessmann ist mit einem positiven Dopingtest aus dem Verkehr gezogen worden, also irgendwie hat mich das wieder so ein bisschen Ja, hat mir das wieder so einen kleinen Schlag in die Magengrube verpasst, dass wieder mein Radsport, wo ich mich oft immer so vorkomme, als ob ich da so eine nicht Verteidigerrolle, aber ich glaube, Benny weiß, was ich meine, wiederfinde, dass jetzt eben wieder so ein Fall aufgetaucht ist und das ist einfach nervig. Und natürlich könnte man jetzt sagen, okay, das ist jemand, der jetzt noch nicht so die großen Erfolge eingefahren hat, aber das ändert ja erstmal nichts an der Tatsache. Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich. Also das ist... Es tut, glaube ich, auch der Sport hat immer wieder, es ist immer wieder ein Rückfall in gewisser Weise, ne? Und ja. Die vielen Kritiker fühlen sich dann immer wieder natürlich auch bestätigt, dann erst recht nicht einzuschalten. Es ist ein ewiger Teufelskreis und da ist es, glaube ich, auch, das ist das Problem, wenn einmal dieser Kleber an dir dran ist und dieses Klischee an dir dran ist, dann hilft es eben auch nicht, dass es verstärkte Kontrollen gibt, dass es wahrscheinlich sicherer ist als je zuvor, dass es relativ wenig Doping gibt. Aber jedes Mal, wenn auch ein Fall auftritt, dann weiß man, dass dieses Fass wieder aufgemacht wird. Und das tut der Sportler nicht gut und ist generell, glaube ich, wirklich sehr, sehr schade.
Ja. Genau, das kann ich auf jeden Fall so unterstreichen, wenn es da natürlich Neuigkeiten gibt. Hajo Seppelt hat sich da sicherlich in aller Breite zu geäußert, also auch da bei den Investigativformaten bei der Sportschau-Seite da bestens aufgehoben. So, Benny, dann steht ein sportliches Highlight auf dem Programm, was viele von euch, glaube ich, noch so gar nicht auf dem Schirm haben, und zwar die Basketball-Weltmeisterschaft, bei der sich die deutsche Mannschaft nach der Absage von Maxi Kleber, aber sonst ja natürlich in Top-Besetzung präsentiert mit großer NBA-Besetzung und vor allem furiosen Testspielen, die für die WM in Fernost wirklich einiges versprechen lassen, oder Benny?
Ja, absolut. Also wir hatten ja schon in den vergangenen Wochen darüber berichtet, unter anderem über Spiele gegen Kanada, wo man wirklich auch große Teams ärgern konnte. Und das war jetzt tatsächlich wieder so. Also einerseits natürlich gegen das letzte Testspiel vor der großen WM gegen die US-amerikanische Nationalmannschaft, die natürlich traditionellerweise auch eine der großen Titelfavoriten sind. Und da konnte man sich doch einen Achtungserfolg genehmigen. Mit 91-99 verlor man da wirklich knapp. Und ja, ich meine, man hat mit 16 Punkten geführt zwischendrin, das darf man auch nicht vergessen. Ja,
gegen die USA.
Gegen die USA und da hat ein Verwunderter, oder scheinbar war er gar nicht verwundert, da hat Frank Buschmann gestern noch auf Twitter geschrieben, ja, dass er durchaus eine Außenseiterrolle als Favorit für Deutschland sieht oder in Deutschland sieht. Und das will man gar nicht so richtig wahrhaben, oder? Weil gerade, wenn man, ich sag mal, wenn man 3-4 Jahre zurückgeht, vor dieses Highlight vom letzten Jahr und generell vor die Entwicklung der letzten Jahre, dann hätte man gedacht, Deutschland und Favorit im Basketball bei einer Weltmeisterschaft, da sind wir doch meilenweit von entfernt. Aber die Namen, die wir im Team mittlerweile im Line-Up sehen, wie ein Schröder zum Beispiel natürlich, als mittlerweile der Führungsspieler auch, Die Wagners,
auch sicherlich genau. in der All-Star-Mannschaft der NBA gehandelt werden. Ja. Also vor 5 Jahren hätte dir niemand, der sich so ein bisschen mit Sport beschäftigt, 3 deutsche Basketballer, die in der NBA spielen, aufzählen können. Und das lag im Zweifel nicht daran, dass man die Namen nicht kannte, sondern weil es gar nicht so viele gab.
Ja, ganz genau. Und jetzt gibt es halt tatsächlich sogar insgesamt natürlich mehr als eine Handvoll. Und das ist ja offensichtlich auch der Grund, warum Frank Buschmann hier doch Chancen sieht. Ansonsten gab es ja auch noch das Testspiel gegen Griechenland, das war ein bisschen durchwachsener. Das ging 84-71 aus. Aber man gewann. Und trotzdem, also ich meine, Griechenland hat natürlich mit Giannis Antetokounmpo den besten oder auf jeden Fall einen der besten Spieler der NBA am Start und dementsprechend mit vielen guten Testspielen. Man hatte jetzt nie so das Spiel zwischen, wo man dachte, okay, das war jetzt doch mal ein Offenbarungseid und da standen wir doch in einigen nach. Es sind gute Voraussetzungen für ein weiteres Basketballfest nach diesem sensationellen Turnier im eigenen Land letztes Jahr und wir drücken da natürlich nur fleißig die Daumen.
Ja, absolut. Alle Länderspiele dieses Jahr gewonnen, außer dieses eine Overtime-Spiel 113-112 vor einer Woche und jetzt eben das USA-Spiel mit -8. Also, Magenta Sport ist eure Adresse. Am Freitag geht es los. Freitag 14.10 Uhr deutscher Zeit. Auftaktspiel der Weltmeisterschaft im Basketball. Wirklich vielversprechende deutsche Mannschaft gegen Japan. Am Sonntag geht es dann gegen Australien 10.30 Uhr und im nächsten Dienstag am 29.08. 9.30 Uhr gegen Finnland. Das ist auf jeden Fall was, was man sich nicht entgehen lassen sollte. Und gerade gegen Ende der Sommerferien in vielen Ländern ist es ja schon so, dass man sich das zu den Uhrzeiten auch mal geben kann. Und wir sind es ja von der Frauenfußball-WM jetzt auch gewohnt. Deswegen habt ihr eigentlich gar keine Ausreden mehr, die deutschen Basketballer nicht mit zu betrachten. Und spätestens in der K.O.-Runde wird sich dann wieder irgendein TV-Sender finden, der sich das auch fürs TV sieht. Aber auch das ist keine Ausrede, denn Magenta hat alle deutschen Spiele frei verfügbar. Also guckt einfach die Basketball-WM, es wird sich dieses Jahr lohnen. Das ist auf jeden Fall die große Hoffnung. Ein großes Danke müssen wir noch loswerden an Danilo Bartel. 31-jähriger Basketballspieler hat seine Karriere beendet. 61 A-Länderspiele für Deutschland gemacht, 291 Bundesligaspiele. Unter anderem auch den FIBA Euro Cup einmal gewonnen, ist deutscher und türkischer Meister gewesen, hat auch in der Nationalmannschaft immer eine entscheidende Rolle gespielt, aber vor allem auch beim FC Bayern Basketball, wo er mal Kapitän war. Das auch noch zum Basketball. Und dann, Benni, ist es ja nicht nur die Basketball-WM, zu der wir jetzt so eine solche Predigt losstarten könnten, sondern auch die Handball-Bundesliga startet am Donnerstag wieder. Mittwoch ist Supercup, das wird die Dein-Premiere sein. Benni hat vorhin schon fast Dein-Werbung gemacht am Beginn der Folge. Das habt ihr allerdings nicht gehört, das haben wir nochmal aufgenommen. Aber die Handball-Bundesliga ist natürlich auch wieder vielversprechend. Nicht nur, weil wir in Nordhessen hoffentlich nicht einmal mehr enttäuscht werden.
Ja, ich bitte darum, nicht wieder enttäuscht zu werden. Aber ich meine, man schaut auf die Spiele und kriegt doch schon wieder ein bisschen Lust.
Das ist alles geil.
Also,
Eisenach ist aufgestiegen. Guck mal, noch
Eisenach was aus der Heimat. Eisenach ist aufgestiegen, genau. Und dann hat man so typische HBL-Kracher wie Gummersbach gegen Lemgo, Flensburg gegen den HSV, Wetzlar gegen Magdeburg. Also, das sind Spiele oder auch Melsung gegen Göppingen. Also, oder Füchse,
Löwen
Füchse
gegen Stuttgart,
Füchse Leipzig,
Derby.
Genau,
Löwe
Stuttgart. Das
alles
ist
toll.
Wahnsinn. Und ja, auch da freue ich mich tatsächlich drauf. Und bin sehr gespannt, ob das so spannend weitergeht wie in der vergangenen Saison, wo ja aus diesem Zweikampf zwischen Kiel und Magdeburg ja sogar ein Mehrkampf wurde.
Ja.
Und ja, ich hoffe, das bleibt dabei. Und vielleicht kann sich ja dann doch noch ein hessisches Team so ein bisschen einmischen. Ich meine, bei Wetzlar kann es nur bergauf gehen nach der vergangenen Saison. Melsung war durchwachsen wie eh und je. Und auch da wartet man natürlich irgendwie doch, dass es mal eine bessere Saison zwischendrin kommt. Aber wir schauen es erstmal nächste Woche an und dann können wir das, glaube ich, besser bewerten.
Genau, so ist es. So, Benni, entweder entlasse ich dich jetzt oder du darfst nachher im Fußballteil noch zwei Sätze zur Schalke-Niederlage, zur Frauen-WM und zum Bundesliga-Auftakt loswerden. Ich denke, die 5 Minuten wirst du jetzt noch haben, deswegen werden wir uns gleich wieder beide im Fußballteil wiederhören. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns noch einmal kurz mit dem Fußballteil wieder. Wir haben noch ein paar Transfers zu besprechen. Wir sprechen noch mal kurz über den Bundesliga-Start, DFB-Pokal und die Frauen-WM natürlich auch. Die hat heute ihr Finale gefeiert. Benni, ich habe es die letzten Jahre, seit wir diesen Podcast haben, schon häufiger angesprochen. Es ist doch immer so, aber wahrscheinlich ist es einfach DFL und DFB-Planung, dass wenn man in der Liga gegen eine Mannschaft spielt, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wenn man den Pokal noch vertreten ist, dass man am Wochenende darauf oder in der englischen Woche darauf gegen die gleiche Mannschaft nochmal spielt. Das war bei uns in Mainz so damals, bei der Arminia. Jetzt ist es mit Braunschweig und Schalke 04 genau das gleiche gewesen. Wie ist es denn ausgegangen?
Ja, im Pokal ja 3:1 für den glorreichen S04. Hier am Ende heißt es 1:0 für die Eintracht aus Braunschweig. Und das in einer durchwachsenen Partie. Schalke hatte fußballerisch, glaube ich, sehr wenig anzubieten. Ja, man fragt sich, ob das offensiv so ausreicht, was man sich da vorgestellt hat. Noch wirkt das alles ja sehr wenig homogen und ja, spielerisch ist da wirklich kein Fortschritt zu erkennen. Ich glaube, da wurden schon die düstersten Szenarien auf Twitter und von Schalke-Fans aufgezeichnet, aber am Willst Ende.
Das nicht immer?
Ich wollte gerade sagen, am Ende muss man auch sagen, in der vergangenen Aufstiegssaison sind wir auch nicht unbedingt stark gestartet, haben auch gegen den HSV verloren und haben auch, glaube ich, lass es 5 Punkte aus den ersten 4, 5 Spielen gewesen sein. Also, alles gut, weiter geht's, Mund abputzen, weitermachen und.
Aber dazu vielleicht noch, wir haben letztes Jahr drüber gesprochen, als Bielefeld in Braunschweig 3:0 geführt hat und wir noch 3:3 gespielt haben. Ist das Gefühl für Bielefelder nicht noch viel schlimmer gewesen, als dass man als Schalke jetzt heute 1-0 in Braunschweig verliert.
Natürlich. Also, das auf jeden Fall. Also, am Ende ist es natürlich auch irgendwie schade, weil ein aberkanntes Tor dann noch in der zweiten Halbzeit dabei war, aufgrund von Abseits. Abseitsstellung von Simon Terodde. Das ist übrigens auch eine lustige Szene, weil das wurde dann geprüft und Simon Terodde also hatte dann irgendwie das Gefühl, dass der Schiedsrichter ihm gesagt hat, das Tor wird gezählt. Und dann hat er sich wirklich so gefreut. Und dann hieß es, nein, stopp, Rückzug. Aber ja, auf jeden Fall, das ist natürlich härter. Und am Ende ist es ein Ausrutscher. Ich meine, es gab schon viele Teams jetzt auch in dieser Saison, denen man eigentlich große Chancen zurechnete. Bei denen es aber dann am Ende doch irgendwie, am Ende, ja, doch noch anders aussah.
Ja, genau, so sieht's aus. Ansonsten, Benni, wie wollen wir es machen? Soll ich dich jetzt schon entlassen? Ich mache den Rest zu Ende oder wie, was hast du vor?
Ja, komm, dann können wir ja nochmal ganz schnell auf den Rest der Frauen-WM gucken, oder?
So sieht's aus. Also vielleicht zweite Liga-Einsatz. Aufsteiger Wiesbaden mit 7 Punkten aus 3 Spielen auf Platz 3. HSV vorneweg. Und unten drin Elversberg, Osnabrück und Hertha BSC. 3 Spiele, 0 Punkte, weil man 3-0 gegen den HSV verliert. Das zur Liga 2. Dann jetzt Frauen-WM und alles andere mache ich danach noch kurz alleine. Ja, Frauen-WM, Spiel um Platz 3 leider nicht für die Gastgeberinnen ausgegangen. Schweden gewinnt 2-0 im Spiel um Platz 3 und die neuen Fußball-Weltmeisterinnen kommen aus Spanien. Das heißt, Football is not coming home.
Ja, das war ja unser Titel, glaube ich, bei der EM im vergangenen Jahr, ne? Als die Engländerinnen den Titel eingefahren haben. Football's really coming home, hieß da, glaube ich, in so Folge. Ja, diesmal ist es tatsächlich, hat es nicht sollen sein. Und ich glaube, es kam für einige doch auch so leicht überraschend, auch wenn die Engländerinnen spielerisch nie so richtig geil waren bei dieser EM, kann man, glaube ich, sagen. Trotzdem bleibt am Ende von dem Spiel, haben wir auch schon vor der Folge besprochen, diese Szene bei der Medaillenverleihung zwischen, war es der Verbandschef von Spanien?
Der spanische Verbandschef, ja, genau. Und ich hab den Namen leider nicht.
Genau, und der Kapitänin von der spanischen Nationalmannschaft. Ja, da wurde sie erstmal glatt auf den Mund geküsst. Und
danach noch ein Klaps auf den Arsch, den gab es auch noch.
Ja. Ja. Und da dachte man irgendwie, ja, wir haben so lange darüber geredet, wie weit der Frauenfußball ist, aber das Terrain, in dem sich der Frauenfußball bewegt, ist halt offensichtlich noch nicht auf dem Level angekommen. Naja.
Das ist halt nicht der Frauenfußball, sondern das Funktionärstum, was darüber machen soll. Und das ist offensichtlich daran, woran es krankt. Das war natürlich jetzt wirklich schade, dass es jetzt gerade das ist, was bei uns in den Feeds jetzt reingespült worden ist. Also ich habe das Finale auch gesehen. Das geht fußballerisch auch in Ordnung, weil ich auch weiß, dass viele in unserem Umfeld Sympathien mit der britischen Nationalmannschaft hatten. Sicherlich auch verdient gewesen, aber auch da hätte man sagen können. Ich meine, es war am Ende ein Elfmeterschießen gegen Nigeria, das überhaupt das Weiterkommen in der K.O.-Runde gebracht hat. Also es ist schon in Ordnung mit den Spanierinnen und auch die haben natürlich mit Putellas die Weltfußballerin. Also auch da kann man jetzt auch große Akteurinnen hervorheben. Ähnlich wie die USA das natürlich auch gerne gemacht hätte, aber bei denen ist es ja nach hinten losgegangen. Was bleibt von dieser WM so gesamtfazitmäßig? Das würde mich noch interessieren. Gerade nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft ist es mir zumindest so gegangen, dass es in der allgemeinen deutschen Bevölkerung so quasi niemanden mehr interessiert hat.
Ja, genau, das würde ich auch so als Unterschied ansehen zur Weltmeisterschaft in Katar, wo man doch den Eindruck hatte, zumindest die normalerweise
Mbappé sich auch, gegen Messi.
Genau, ja, das hat sich dann doch auch jeder angeguckt. Dafür war es dann doch ein zu großes Fußballfest oder zu hochklassig, dass man sich nicht reingezogen hat. Genau, das hat jetzt gefehlt, aber ich finde schon, der erste Eindruck, den ich auch hatte, relativ früh auch schon in der Vorrunde, diese fast zweistelligen Partien zwischen erstklassigen und zweitklassigen Teams, die gab es jetzt nicht mehr so. Natürlich gab es mal ein 6-0 oder so, ja auch von Deutschland gegenüber Marokko. Aber das war dann auch das Höchste der Gefühle, ne? Und das ist ein gutes Zeichen. Das zeigt auch, dass rein infrastrukturell, rein vom System her, offensichtlich in vielen Nationen der Welt auch ein funktionierendes Frauenfußballsystem entsteht oder auch schon vorhanden ist. Und ich glaube, das sollte uns erstmal vor allem viel Hoffnung geben für die nächsten Jahre. Und sonst, glaube ich, war auch die WM doch offen wie nie, oder? Also gerade so im Viertelfinale wusste man nicht so richtig, wer dann die Top-Favoriten waren. Oder konnte mehrere
Viele waren ja schon raus, die man vorher als Favoriten hatten.
Das auch noch, genau. Aber selbst unter diesen Nationen, denen man es allen hätte zutrauen können, hätte man jetzt keinem so diesen Schnuff mehr zugetraut, fand ich jedenfalls. Und deswegen,
selbst Brasilien ist in der Gruppenphase ausgeschieden.
Genau, Marta, wahrscheinlich letzte Weltmeisterschaft, die wollten sie eigentlich nochmal richtig zeigen und da wurde es auch nicht. Das ist natürlich auch eine traurige Geschichte, dass die Weltfußballerin langer Jahre nicht nochmal so ein kleines Highlight zeigen konnte und viel vor allem auch auf der Bank saß. Aber das vielleicht so grob.
Genau, Euphorie vor Ort ist auf jeden Fall entfacht worden durch die Gruppenphase. Die Stadien wurden dann mit der Zeit immer weiter voll. Und das hat sich auch atmosphärisch wiedergegeben, gerade bei den Spielen, die wir vorhin vor Ort Bericht erstattet bekommen haben in den Öffis. Also das war schon ganz schön, gerade auch das Sydney Stadium mal wieder im deutschen Fernsehen zu sehen, das ja gefühlt seit 23 Jahren brach liegt im deutschen Gedächtnis. Aber es gibt es noch und das ist schön, dass es heute mal wieder ein bedeutendes Sportereignis gesehen hat, das nicht nur in australischem Cricket-Bubble, in der Cricket-Bubble verhallen bleibt.
Ja, absolut. Also auch schön, dass Stadien nicht nur einmal verwendet werden.
Da gibt's ja genau. Gibt's ja auch. Ich denke, das ist da kein Problem mit der ganzen Cricket-Tradition.
Ich denke auch.
So, dann verabschiede ich dich an der Stelle. Es ist jetzt 11:30. Den Rest mache ich alleine. Es ist ja nicht mehr viel. Und wir hören uns in den kommenden Tagen wieder. Mach's gut, Benni.
Jawohl.
Und ich mache weiter mit den restlichen Sportereignissen. Und zwar dann einmal kurz einen Blick in Liga 3. Den kann ich euch nicht entgehen lassen, denn meine Arminia hat sich im großen Derby, weil ich mit Benni vorhin schon über Schalke 04 gesprochen habe, gegen Preußen Münster ganz gut geschlagen und zwar 4:0 zu Hause. Das ist wirklich atmosphärisch wirklich ein Genuss gewesen. Am Ende ein Sieg, der so ein bisschen aus der Krise hervorgeht, denn man hat ja gegen Dynamo Dresden verloren im ersten Saisonspiel und nach dem sensationellen Weiterkommen im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum nach Elfmeterschießen hat man natürlich gehofft, okay, so eine Euphoriebremse in der dritten Liga wäre ganz schön. Es folgte ein 4:0, mal gucken, was jetzt daraus wird. In der dritten Liga ist es ganz interessant, ganz viel Tradition vorneweg, 1860 auf Platz 1, dahinter Viktoria Köln, Unterhaching, Regensburg, also ganz viele bayerische Mannschaften auch mit dabei. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ja, vom Transfermarkt kann man vielleicht noch sagen, dass natürlich die Themen der Woche unter anderem die Torwartfrage beim FC Bayern weiterhin ungeklärt bleibt. Es wird jetzt hinter einer Nummer 2 hinter Sven Ulreich eventuell noch gesucht. Stefan Ortega ist kein Thema mehr, David De Gea ist kein Thema mehr und die Bayern haben noch einen abgegeben, denn wie heute bekannt geworden ist, geht Stanisic zu Bayer Leverkusen. Und damit sind wir auch schon bei den Ergebnissen des ersten Spieltages der Bundesliga-Saison 2023/24. Am Freitagabend das Eröffnungsspiel im Wohninvest Weserstadion, wie es ja jetzt heißt, mit Harry Kanes erstem Bundesliga-Auftritt. Schon auch so ein bisschen unwirklich. Schreibt uns gerne mal bei onthepitch_pod, wie es euch ergeht. Könnt ihr das überhaupt schon realisieren, dass dieser Topstar des britischen Fußballs jetzt in deutschen Stadien regelmäßig kickt? Es ist schon wirklich was Besonderes. 4:0 Auftaktsieg für die Münchner Bayern bei Werder Bremen. Am Samstag hatten wir dann eine wirklich torreiche, spektakuläre Konferenz mit einem 5:0 Sieg vom VfL Bochum, vom VfB Stuttgart natürlich gegen den VfL Bochum in dem Stadion, das jetzt einen anderen Namen trägt. Ganz viele Sponsorennamen möchte ich an der Stelle aber nicht nennen, deswegen dürft ihr euch gerne neu informieren, wie das Stuttgarter Stadion heißt. Haben vielleicht noch nicht alle mitbekommen. Hoffenheim spielte 1:2 gegen Freiburg im Baden-Württemberg-Duell. Wolfsburg gewann 2:0. Das hätte auch ein bisschen höher ausfallen können, je nachdem, wie man Wolfsburg vorher getippt hat gegen Heidenheim. Der Aufsteiger also mit der Niederlage in die Saison gestartet. Dann hatten wir noch ein ganz beklopptes Spiel. Ich glaube, dieses Wort darf man dann schon mal verwenden. Mit einem Elfmeter in ganz später Minute, das dann noch für ein Unentschieden sorgt. Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach 4:4. Wirklich sehr, sehr spektakulär. Dann das nominelle Topspiel Leverkusen gegen Leipzig. Ein 3:2, auch sehr, sehr umkämpft und qualitativ wirklich spektakulär. Also ich glaube, da können wir uns wirklich auf Mannschaften freuen, die sich da aktiv um Platz 2 in der Tabelle streiten, so wie es jetzt im Moment aussieht. Unsere Tabellentipps könnt ihr natürlich auch sehen auf unserem Instagram-Account zusammen mit David Müller von Fußballfilm und mehr, mit dem ich auch die Vorschau aufgenommen habe, haben wir da mit ein paar Kumpels auch unter dem stellvertretenden Sportchef von RTL, glaube ich, Timo Latsch, die Bundesliga-Tabelle getippt. Guckt da gerne mal vorbei. 3 Spiele haben wir noch ausstehen. Borussia Dortmund gegen Köln 1:0 für den BVB. Wirklich, ja, Arbeitssieg, haben viele Medien zurechtgetitelt. Ich denke, das umschreibt es ganz gut. Mal gucken, wie es da weitergeht bei den Dortmundern. Union Berlin gewinnt relativ ungefährdet 4:1 zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05. Und eben gerade, da komme ich nämlich her, deswegen nehmen wir so spät auf und deswegen gestalte ich das Ende hier jetzt auch alleine, denn ich habe Benni ein bisschen lange warten lassen, denn heute gab es das erste Mal wieder ein Hessen-Derby in der Bundesliga. Seit vielen Jahren endlich mal wieder Eintracht Frankfurt gegen SV Darmstadt 98 im Waldstadion. Das gab es allerdings dieses Jahr schon mal, allerdings zu Beginn des Jahres im DFB-Pokal. Damals ein umkämpftes, ich glaube es war ein 3:2 für die Eintracht. Heute ein 1:0 der, naja, eher unspektakuläreren Sorte. Kolomoani trifft in seinem, vielleicht ist es sogar sein letztes Frankfurt-Spiel gewesen, man weiß es nicht, zum 1:0 für die Eintracht. Und ja, Braunschweig sage ich schon, wegen dem Schalke-Trauma von vorhin. Natürlich Darmstadt mit einigen guten Chancen, gerade in der zweiten Hälfte schaffen sie es dann nicht mehr, den Ausgleich zu machen. Deswegen 3 Punkte für die Eintracht. Eine phänomenale Stimmung, da werde ich euch noch so ein bisschen teilhaben lassen mit den Aufnahmen, die ich machen durfte. Unter anderem ja auch mit der neuen Nordwestkurve. Der Deutsche Bank Park, fast so viele Zuschauer wie lange nicht mehr. Und das wird sich im Hinblick auf die Europameisterschaft nächstes Jahr vielleicht noch ein bisschen ändern, da wird es noch weitere Umbaumaßnahmen geben, aber was wirklich bemerkenswert ist, was mir vorhin aufgefallen ist, als ich da so durch den Oberrang gelaufen bin, wenn man sich mal überlegt, dass da in, ja, nicht mal 3 Monaten NFL-Spiele ausgetragen werden, ist das schon wirklich traurig, dass da zum einen doch nicht so 30.000 Leute mehr zugucken können und zum anderen ist es einfach unfassbar krass, was der Football-Standort Deutschland bis dato geleistet hat, um sowas überhaupt möglich zu machen, dass wir 2 NFL-Spiele in Frankfurt haben dieses Jahr. Das ist schon wirklich eigentlich unglaublich, wenn man sich das vor 10 Jahren hätte ausmalen wollen. Genau, das zum Fußball. An dieser Stelle Eintracht Frankfurt übrigens noch mit den Playoffs für die Conference League unterwegs. Da geht es jetzt gegen Leski Sofia. So sieht es zumindest aus. Das wird der Weg für die Conference League sein, für die Eintracht dann auch international zu spielen. Wir können noch mal ganz kurz internationalen Fußball schauen, was es da sonst noch so gab. West Ham gewinnt gegen Chelsea. United verliert gegen Tottenham. Liverpool gewinnt gegen Bournemouth. City gewinnt das phänomenale Topspiel gegen Newcastle 1:0. Das aus der Premier League. Barcelona war erfolgreich, Atletico gegen Betis nur unentschieden, Real Madrid gewinnt. Also es wird auf jeden Fall, denn unter anderem Jude Bellingham ist angekommen in Spanien, hat unter anderem Toni Kroos Vorlagen verwertet und gleich doppelt getroffen im Spiel in der La Liga. Serie A ist auch schon wieder gestartet, also die ganzen europäischen Top-Ligen sind wieder wild zugange und dann geht es ja auch schon bald mit dem europäischen Vereinsfußball wieder los auf zum Beispiel Champions League, Europa League und Conference League Niveau. Also es ist eine Menge zu tun. Die Frauen-WM ist hoffentlich bei euch nicht ganz so in Vergessenheit geraten, wie das bei vielen in der deutschen Gesellschaft generell war. So ist es zumindest mein Eindruck gewesen und dann hoffe ich, dass ihr eine schöne Woche habt. Wir hatten sie auf jeden Fall. In den kommenden Wochen wird sich so ein bisschen was umstellen bei mir im Podcast, bei uns im Podcast-Feed, weil ich, wie gesagt, ein bisschen mit der Uni unterwegs bin. Das werden wir allerdings organisiert bekommen. Ansonsten wünscht euch gerne, was ihr auf Instagram, TikTok und YouTube noch zu sehen bekommen wollt, denn irgendwie ist es ja auch so ein bisschen blöd, wenn man durch den Feed scrollt und am Ende vielleicht nur Benni und mein Gesicht immer haben und wir dann alle 2 Tage was zu den Reels erzählen. Also meldet euch gerne, wenn ihr da Input-Vorschläge haben wollt oder haben könnt. Schreibt uns gerne eine Insta-Direct-Message beispielsweise, was wir da uns an Formaten einfallen lassen können. Denn da sind wir immer gerne bereit, so ein bisschen eure Inspiration mit aufzunehmen und da so ein bisschen Formatänderungen anzustoßen. Das ist sicherlich ganz schön, wenn wir da so ein bisschen Abwechslung bringen können. So, ich denke, das war's vom Fußball. Und wenn ich jetzt nochmal über die allgemeinen Meldungen drüber blicke, haben wir, glaube ich, nichts verpasst. Ich wünsche euch, und das ist nicht nur Wunsch, sondern vielleicht auch ein bisschen Befehl, ganz viel Spaß mit der Basketball-Weltmeisterschaft, die am Freitag beginnt, mit der Handball-Bundesliga, die am Donnerstag beginnt, mit dem Handball-Supercup, der diese Saison einladen wird oder einsteigen wird. Am Mittwoch wird der bereits ausgetragen. Wie gesagt, guckt gerne mal in der DTM vorbei. Die Radsportsaison ist noch lange nicht vorbei. Alexander Zverev schlägt sich ganz gut im Hinblick auf die US Open. Also es ist wirklich eine Menge los und weil es ja noch nicht genug ist, gibt es jeden Tag Leichtathletik noch und nöcher. Die Weltmeisterschaft in Budapest mit dem 3. Wettkampftag am heutigen Montag. Also es ist genug Sport. Also viel Spaß dabei und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder und wenn nicht, wünsche ich euch schöne Wochen mit Benni und wir hören uns an anderer Stelle spätestens hier im Podcast-Feed dann wieder. Macht's gut, ciao, ciao.
On the Pitch,
Der Sportpodcast mit Benny und David.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftrag. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.